Ich verliere langsam den Überblick, wo welche Bewegung da im Netz entsteht. Jetzt gibt es eine neue sogenannte Bewegung Engagierte Demokraten für die Amerikanisierung Europas, Endgame. Und da gibt es eine Kundgebung an diesem Samstag 14 Uhr. Wie ist das eigentlich einzuordnen, wenn man sich die Ziele anschaut? Gegen das Abhören und Ausspionieren privater Daten europäischer Bürger. Da wird dann Werbung gemacht und so weiter. Kein Fracking auf europäischem Boden für ein Ende der ständig ansteigenden Wachstums- und Konsumwaren, gegen die Vergiftung unserer Lebensmittel durch Monsanto, Nestle und Co., gegen TTIP, TISA, CETA, Freihandelsabkommen und so weiter, für Frieden, Einhaltung des Völkerrechts und sofortiges Ende des Drohnenkrieges, für ein stabiles und faires Finanzsystem sowie deutsche Goldreserven auf deutschem Boden, für die Erforschung, Entwicklung, Förderung freier und erneuerbarer Energien. Klingt alles irgendwie gut und dann sehe ich da irgendwie so ein NATO-Symbol als Hakenkreuz, Endgame, Schluss mit dem US-NATO-Diktat für Frieden und unter den Völkern für ehrliche Medien und Souveränität und Gerechtigkeit. Könnte ich alles irgendwie, also fast alles unterschreiben und bei diesen ganzen Bewegungen verliere ich den Überblick und vielleicht kann mir der Politikwissenschaftler Volker Hink helfen. Schönen guten Morgen, Volker.
Guten Morgen.
Das ist ja schwierig durchzusehen und vor allen Dingen schwierig dahinter zu steigen, wer eigentlich hinter diesen ganzen Bewegungen steht. Endgame, also die engagierten Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas, ist eine Neubewegung. Die wollen am Samstag demonstrieren auf dem Bahnhofsvorplatz. Wie ist denn diese Bewegung einzuordnen? Denn die Ziele, die ich gerade vorgelesen habe, das klingt ja erstmal interessant, oder?
Ja, ich finde die Ziele jetzt nicht so interessant. Ich würde auch wahrscheinlich weniger unterschreiben, als du das jetzt gesehen hast. Aber erstmal, das ist überhaupt nichts Neues. Also unter diesem Namen Endgame trifft sich einfach die alte Montagsmahnwachenbewegung in einer bestimmten Spaltung dieser bundesweiten Bewegung, die es gegeben hat. Diese Bewegung hat einen klassischen Abschwung erlebt und in dem Rahmen hat die sich in unterschiedliche Flügel zersetzt und sozusagen ein Flügel, der in Erfurt dominant ist, benutzt halt diesen Namen. Spannend ist sozusagen eigentlich dieses Datum aus anderen Gründen, weil es unter dem Namen Pegada Leute in Anlehnung an die Pegida-Bewegung in Dresden ebenfalls dafür mobilisieren und wahrscheinlich auch deutlich mehr Leute in Anlehnung an Pegida zu diesem Ereignis kommen werden, als die vielleicht 15 bis 20 Leute, die man zuletzt abends an der Montagsmahnwache getroffen hat.
Nochmal zur Einordnung, was sind das für Leute, die diese Montagsmahnwachen für den Weltfrieden organisieren? Wie kann man die einordnen?
Jetzt wird es wirklich kompliziert, weil das...
Deswegen habe ich dich geholt,
genau, weil sich das in verschiedene Flügel wirklich zersetzt. Also es gab ja am Anfang diese Montagsmahnwachenbewegung mit einer sehr starken Konzentration auf anti-amerikanische Politik, die USA und zum Teil in Teilen auch immer Israel oder die Ostküste, was sozusagen Code, antisemitischer Code für die jüdische Weltverschwörung ist, verantwortlich gemacht haben für Kriege in der Welt, die ausgebrochen sind. Die haben gleichzeitig Leute gesammelt, die ernsthaft empört waren angesichts der Eskalation in der Ukraine und auch angesichts der EU-Politik und der Politik der USA in der Ukraine.
Das heißt, nochmal zu den Teilnehmenden, also das ist ja so eine auf der einen Seite anti-amerikanische Politik, russlandfreundlich und da sieht man ja auch viele Vertreterinnen und Vertreter von der Linkspartei zum Beispiel, wo ich denke, aha, das sind Leute aus der Linkspartei, die da mitlaufen, das unterstützen, da fällt es dann schon schwer einzuordnen, wer ist da links, wer ist da irgendwie rechts, mittig, das ist eine eigenartige Mischung von Leuten, die das unterstützen, kann man das so sagen?
Ja, genau, also diese ganze Bewegung war von vornherein als Querfrontstrategie angelegt von Leuten. Deshalb stimmt es auch nicht, dass das als sozusagen von unten gestartete Bewegung, das war immer so deren Mythos, wir sind wie Occupy und bilden uns jetzt von unten. Ganz viel ist da von oben gelaufen.
Was heißt von oben?
Ne, es gab zentrale Figuren, die dafür mobilisiert haben. Also Ken Jebsen als ehemaliger KenFM Typ, der schon lange sozusagen so eine Internetbewegung um sich versammelt hat. Dann gab es mit Lars Mehrholz jemanden, der aus so einem eher rechtsesoterischen Spektrum kam und dann auch Jürgen Elsässer, der das Compact-Magazin rausgibt, der wirklich also schon lange, lange die Querfront-Strategie verfolgt, der eigentlich sozusagen aus einem ja, so nationalbolschewistischen Flügel der jungen Welt kommt und dann sozusagen jetzt...
Jetzt wird es ja ganz nationalbolschewistischer Flügel der jungen Welt, also diese Zeitschrift, die es zu DDR-Zeiten schon gab.
Ja, naja, der hat sozusagen immer so einen Anti-Imperialismus vertreten, der in erster Linie auch gesagt hat, man muss mit Nationalisten in bestimmten Ländern halt Koalitionen eingehen gegen den US-Imperialismus. Ja, der war aber auch vorher schon mal was anderes. Also bei Jürgen Elsässer ist auch eine sehr schillernde Figur. Bei Jürgen Elsässer kann man sich auch einfach fragen, wie viel davon eigentlich mit Ideologie zu tun hat und wie viel mit irgendwie persönlicher Eitelkeit. Und das ist bei der Russlandfreundlichkeit bei Jürgen Elsässer in der Zwischenzeit, finde ich, etwas, was man durchaus mal untersuchen müsste. Einfach ein finanzielles Interesse daran, Geld mit dem zu verdienen, was er macht. Der gibt Bücher raus, der gibt eine Zeitschrift raus, das Compact-Magazin. Und unterhält wirklich sehr, sehr gute Verbindungen zur russischen Regierung. Und da muss man halt, müsste man auch sich mal fragen, ob es einfach da bei ihm auch darum geht, Geld zu verdienen.
Hm. Elsässer und Ken Jebsen, also Ken FM, da ist ja die Antilopengang-Song, werden wir gleich hören, die haben dir ja also klar gesagt, das sind Antisemiten. Ist das so einfach zu sagen, das sind die Nationalisten, das sind Antisemiten? Wenn du das jetzt so beschreibst, dann wird es ja bei mir irgendwie immer noch wirrer im Kopf.
Nee, ich würde sagen, der Antisemitismus ist denen gemeinsam. Das war sozusagen der Konsens, wobei der ist Jürgen Elsässer eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Also in dem, was er schreibt, der ist bei Ken Jebsen, ist eine bestimmte Politik Israels eher, oder wie die dargestellt wird, dass er immer wieder Holocaust-Vergleiche zieht, dass die eigentlich am Ende so dasteht, Israel ist eigentlich schlimmer, als die Nazis je gewesen sind und das ist sozusagen bei Jebsen viel dominanter als bei Elsässer, dem es eher um dem es darum geht, dass eben das, was du schon vorgelesen hast, ein neutrales Deutschland, das, weil es neutral ist, endlich wieder eigene Großmachtpolitik machen kann. Da wird sozusagen
das klar, interpretierst du jetzt.
Nee, das interpretiere ich nicht. Das schreibt Elsässer auch so in diesem Compact-Magazin. Also das kann man in der Zwischenzeit leider an viel zu vielen Bahnhofskiosken kaufen. Man kann sich das ja mal besorgen und da mal reinlesen. Da trifft sich sozusagen von ehemaligen Linken wie Elsässer bis ins junge Freiheitsspektrum und weiter rechts auch.
Also noch junge Freiheit nochmal zur Erläuterung, das sind rechtskonservative, so
nationalkonservative
Intellektuelle.
Intellektuellen Zeitung, genau, die schon seit Jahren ein Projekt verfolgt, auch ziemlich ähnlich zu dem, was ich jetzt geschildert habe mit Neutralitätsdeutschland. Das ist auch eine lange Tradition in der Friedensbewegung im Übrigen. Das wird immer vergessen, dass auch die Friedensbewegung der 80er Jahre in der Bundesrepublik eine ganze Reihe rechter Vordenker hervorgebracht hat. Also Alfred Mechtesheimer war in der Friedensbewegung ein beliebter konservativer Friedensaktivist, der auch immer vorgezeigt wurde, aber der ist halt von den Grünen dann zu irgendwelchen Nazi-Parteien gegangen. Also es gab immer diesen Neutralitätsflügel, auch in der Friedensbewegung der 80er Jahre.
Jetzt bringst du mein Weltbild durcheinander. Ich dachte, die für den Frieden sind, sind die Guten. Aber es ist eben leider doch nicht so einfach. Jetzt haben wir mal versucht einzugrenzen, was diese Montagsmahnwachen sind, die ja in der ganzen Republik eigentlich stattfinden, aber mit dem Schwerpunkt auf...
Ich glaube, also soweit ich das im Überblick habe, finden noch ganz schön wenige statt. Erfurt ist eigentlich eher die Ausnahme, dass da noch was stattfindet. Ich finde, einen regionalen Schwerpunkt konnte man denn nicht feststellen. Aha. Das war eher eine bundesweite Sache, die sich an ganz unterschiedlichen Orten gegründet hat, auch an ganz unterschiedlichen Bedingungen erfolgreich war. Ich würde sagen, in Erfurt war sie relativ erfolgreich mit zeitweise fast 200 Leuten. Was ich zu der Erfurter Montagsmahnwache nochmal extra sagen wollte, ist, dass bei der Erfurter Montagsmahnwache schon immer ein Rechtsstrahl deutlich erkennbar war. Es gab diesen Auftritt von Jürgen Elsässer auf der Montagsmahnwache.
In Erfurt,
auch zu einem Zeitpunkt, wo sich Elsässer, Ken Jebsen und Lars Merholt schon zerstritten hatten. Also auch ein Bekenntnis sozusagen zu dem Elsässer-Flügel, den ich auch nochmal als deutlicher rechtsoffen einschätzen würde. Und allein auf dieser Montagsmahnwache war Martin Gärtlein, das ist ein seit Jahren aktiver Thüringer Neonazi-Aktivist, der zuletzt vor Gericht stand wegen dem Überfall auf das Kunsthaus vor, ich glaube, 2 Jahren. Mit einer Freundin von sich, die ein T-Shirt anhatte vom Dritten Weg, das ist eine Neonazi-Partei, die genau diese Querfrontstrategie auch so ein bisschen verfolgt. da war schon immer eine deutlichere Offenheit hin. Genau.
Nach einer Musik von der Antilopengang, die übrigens von Ken Jebsen verklagt worden ist, der hat das dann zurückgezogen, die beziehen sich auch darauf. Nach einem Stück der Antilopengang, Beate Schäbe hört YouTube, reden wir weiter und versuchen einzuordnen, was diese Pegada oder diese Endgame-Initiative ist, wie die einzuordnen ist und warum die auf die Straße gehen, mit dem Politikwissenschaftler Volker Hink. Volker, man könnte sagen, na gut, diese Montagsbahn machen, das war ja nicht ernst zu nehmen, da die paar Leute, die auf die Straße gegangen sind. Wenn man sich jetzt für diese neue Bewegung, wie neu die ist, müssten wir auch mal drüber reden, engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas, da haben ja, wenn ich mir jetzt die Facebook-Seite anschaue, schon fast 1000 Leute zugesagt. Wenn die Hälfte kommen, gehen dann 500 Leute auf die Straße. Das muss man dann doch schon ernst nehmen, oder?
Ja, das muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Das hat aber relativ wenig mit diesem Ken Jebsen Elsässer-Milieu zu tun, denke ich, sondern da spielt was anderes eine Rolle. Da spielt eine Rolle, dass diese Demonstration das erste Mal beworben wurde von Pegada, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also da ist die Pegida-Anleihe offensichtlich. Sich viele Leute, die sozusagen gerade eher Pegida zuneigen, was auch wirklich eine neue rechte Bewegung ist und auch ein Milieu deutlich über dieses Montagsmahnwachenmilieu, aber auch über die klassische Nazi-Szene hinaus anspricht, die finden das halt interessant. Und ich meine, es ist ja auch für niemanden mehr nachvollziehbar, mit wem man es jetzt eigentlich noch zu tun hat. Und es geht irgendwie immer um Nation, es geht immer darum, dass es den Deutschen irgendwie schlecht geht. Es werden in wirster Weise unterschiedlichste Leute dafür verantwortlich gemacht. Also die Islamisierung bei Pegida ist ja auch nur ein Element. Also da geht es ja zwar nach vorne geschoben, geht es ganz häufig darum, dass man gegen Islamisierung auf die Straße gehen würde, aber wenn man dann hört, was Leute dort sagen, wer dort reden hält, was sie dort reden, ist das ein ganzer Strauß an rechten Ideologien, der da ausgebreitet wird. Da wird auch wieder von der Deutschland GmbH daher schwadroniert, wie das, also aus der Reichsbürgerbewegung Leute. Nur da mobilisiert ein ganz anderes Milieu und auch eine andere, denke ich, diffuse Unzufriedenheit bricht sich da Bahn. Und ich glaube, deshalb hat man jetzt da diese 1000 Zusagen. Dazu kommt auch noch, dass man in Erfurt auf jeden Fall auch immer mit organisierten Neonazis rechnen muss. Es gibt für den März eine Anmeldung aus dem Hooligans gegen Salafisten-Spektrum. Aus diesem Spektrum wird in der Zwischenzeit auch zu dieser Samstag-Demonstration aufgerufen. Da findet sich, glaube ich, in Erfurt was zusammen, was jetzt irgendwie erstmal bei Pegida nicht unbedingt immer so zusammenfindet. Also da waren ja die Abgrenzungsbedürfnisse gegen zum Beispiel Hugesar schon sehr deutlich. Das ist in Erfurt halt immer nicht der Fall. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wie hier das lokale politische Bedingungen sich unterscheiden.
Das Ganze wird ja, sagen wir, erst bemerkenswert, wenn dann viele Leute auf die Straße gehen und wenn man sich die Ziele anschaut, da kann ich mir vorstellen, dass da Leute, die das lesen, denken, für direkte Demokratie, Volksentscheide und eine Regionalisierung gegen Zentralismus, Stopp der Krankmacherei, Abzocke durch die Pharma-Lobby und Klinikkonzerne, wie eben gesagt schon, gegen TTIP, TISA, CETA, Großkonzerne, Frieden und Einheit des Völkerreichs, sofortige Ende des Drohnenkrieges. Da könnte ich mir vorstellen, wenn das Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, sagen, ach, das klingt doch eigentlich mal gut. Das ist doch irgendwie mal irgendwie Ziel, da laufe ich da mal mit. Ist diese Gefahr gegeben?
Ja, na klar. Also die ist auf jeden Fall gegeben. Wobei ich glaube, dass die Leute nicht wegen dieser Forderung dahin gehen werden. Also das glaube ich einfach nicht. Ich denke, da ist viel wichtiger, dass es gerade die von Pegida formulierte, endlich mal wieder gegen Ausländer auf die Straße gehen können, Stimmung viel wichtiger ist. Ich denke auch, dass diese ganzen Forderungen einfach davon weggewischt werden, weil ein Großteil der Leute einfach gerade aus anderen Gründen demonstrieren geht.
Wie kann man diese Leute einordnen? Also da gibt eine Rednerliste, Stefan Simon, also das ist ein Franzose, der auch schon bei Pegida gesprochen hat, dann Konstantin Stößel. Was sind das für Leute, die da aufrufen, die da organisieren?
Ja, der Konstantin Stößel, das ist sozusagen die Erfurter Mahnwachenbewegung, der war eine zentrale Figur, auch gerade in Hinsicht für diese Querfrontstrategie würde ich sagen, zumindest in so ein alternatives Milieu, also der bewegt sich jetzt eher im alternativen Kreisen und
was heißt alternative Kreise?
Naja, in dem Fall war das sozusagen so rund um die Kneipe Ilvers und das Punkermilieu, was da verkehrt, da ist er sozusagen immer mit dabei und hat auch deshalb immer betont, dass er, allein deshalb könne er ja kein Nazi sein, wobei ihnen auch nie jemand vorwirft, sie sind Nazis. Also ich verstehe auch nicht, wenn man jemand sagt, du bist Antisemit oder du bist Rassist, warum er dann immer der Meinung ist, man sagt, er ist Nazi. Also es gibt auch andere rechte Strömungen, das müssen Leute auch mal kapieren, außer Nationalsozialistinnen. Also das ist auch was, das riecht mich in der Zwischenzeit ziemlich auf.
Ah, da muss man nochmal klarkriegen. Also das ist für dich wichtig, das aufzudrödeln und sagen, dieser Nazi-Vorwurf, der ist greift tatsächlich nicht immer. Aber es gibt völkische Bewegungen, nationalistische Bewegungen, anti-amerikanische Bewegungen, die, wo man nicht mal sagen kann, das ist alles Nazis. Da ist es ja doch wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen.
Ja, genau. Es ist schon wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen und auch nochmal zu betonen, das ist auch, also allein historisch war auch der Nationalsozialismus kein homogener Haufen. Also das waren nicht alle sozusagen von Anfang an Hitler-Fans. Das ist, glaube ich, auch sozusagen etwas, was vergessen wird, dass es da ja auch interne Machtkämpfe gab, die auch blutig ausgetragen wurden. Es gab einen historischen Faschismus in unterschiedlichsten Ländern. Nicht nur in Deutschland, der eng häufig mit dem Nationalsozialismus kooperiert hat, aber trotzdem nochmal andere Ausdrucksformen hatte, siehe Italien, siehe aber auch den Austrofaschismus in Österreich, siehe Ungarn, irgendwie das Horthy-Regime, Rumänien, da kann man wirklich, also zwei ja Demokraten waren in den 30er Jahren in Europa ja eher eine Ausnahme, das wird auch häufig vergessen. Und es gab auch, es gab sogar politische Gegner des Nationalsozialismus, die nicht, wo es nicht um Machtkämpfe geht, die verfolgt wurden, die ich als rechtsradikal bezeichnen würde. Also eben der erwähnte Nationalbolschewismus, also Ernst Niekisch als theoretischer Vertreter dessen oder auch Leute aus den Reihen der konservativen Revolution haben zum Teil kooperiert, aber zum Teil eben auch nicht und sind durchaus von den Nazis als politische Gegner verfolgt worden. Es waren trotzdem Rechte, die haben antisemitische Bücher zum Teil geschrieben. Und da gab es dann einfach auch häufig eine Konkurrenz im rechten Lager. Ja. Also so wie auch durchaus im linken Lager ja politische Unterschiede auch blutig ausgetragen worden sind. Warum soll das im rechten Lager nicht anders sein?
Mhm. Du hast über Konstantin Stößel gesprochen. Wer ist dieser Stefan Simon, also der oder Stefan Simon, wie auch immer?
Naja, der hat wohl in Dresden auf den Pegida-Demos mehrmals referiert, kommt eher aus diesem Reichsbürgerspektrum.
Das ist das müssen wir nochmal erklären, was das Reichsbürgerspektrum ist. Die erkennen die BRD nicht an als Land.
Genau, die erkennen, das ist eigentlich das, die einfachste Erklärung, sonst wird es wirklich, die erkennen nicht an, dass es die BRD noch gibt, die glauben, das Deutsche Reich gibt es noch, die haben eine Reichsregierung gebildet, stellen sich selber Pässe aus und weigern sich Steuern zu zahlen, zum Beispiel. Oder glauben, dass Deutschland den Grenzen von 1937 weitergibt, dass es und reden davon, die Bundesrepublik sei eine GmbH der alliierten Besatzungsmächte. Das konnte man zum Beispiel auch bei diesen Live-Interviews von Pegida hören, wo da Leute interviewt wurden. Da ist dann auch automatisch jemand dabei, der genau diesen Stuss erzählt, dass es es ist halt auch zunehmend wirrer, was es da so an rechten Strömungen gibt, aber offensichtlich ist es kein Problem, das bei Pegida oder bei den Montagsmahnwachen zu erzählen und niemand sagt, oh Gott, damit will ich nichts zu tun haben, sondern es wird als, ja, ist vielleicht nicht ganz meine Meinung, aber da wird schon irgendwas dran sein. So, das ist da ja irgendwie Konsens. Was ich auch noch wichtig finde, ist, was Konsens ist, ist nochmal dieses, was an diesem Lügenpressebegriff klar gemacht wurde eigentlich, diese Immunisierung gegen jegliche Kritik. Also die von jeder, der von außen kritisiert, ist entweder bezahlt oder ein Volksverräter oder lügt. Ja, und das ist, und die Presse.
Eine Grunddiffamierung sozusagen und eine Abschottung resistent machen gegen Informationen oder gegen Fakten, die sozusagen gegen die eigene Meinung sprechen.
Genau, also Es gibt praktisch keine, also es wird immer, es gibt keinen Diskurs mit den anderen.
Also Diskurs würde ja heißen, dass ich mich auch mal von Informationen, von Fakten und von Sachen verunsichern lasse, was bei mir ständig passiert, wo ich denke, wie ist das jetzt, ich habe irgendwie versuche mir ein Bild zu machen, dann kommt das wieder durcheinander, weil man denkt, wer hat da welches Interesse, was ist das? Also ich bin ständig verunsichert und versuche mir ein Bild zu machen. Das ist bei Leuten, die sich so abgrenzen und sagen, Lügenpresse, die anderen lügen, ist dann schwierig. Da ist kein Rankommen und auch kein Diskutieren oder das wird schwierig. Nee,
da gibt es keine politische Auseinandersetzung mehr. Also das ist also das ne, also in einem demokratischen Gemeinwesen müsste man miteinander reden können und sich auch überzeugen können, auseinandersetzen können, unterschiedliche Standpunkte aushalten können und so. Das wäre ja sozusagen so ein Ideal eines demokratischen Diskurses, das es natürlich nie so rein gibt, aber das wird grundsätzlich negiert, weil die anderen, die Standpunkte, die sind, wie gesagt, im Zweifelsfall ist man immer bezahlt.
Da ist doch ganz schwierig, eine politische Auseinandersetzung zu führen. Wie ist denn da jetzt umzugehen mit Endgame oder Pegada oder mit den Leuten? Sagen, also wir reden jetzt mal drüber, um uns ein Bild zu machen, aber wie sollte eine politische Auseinandersetzung laufen? Ignorieren, sagen, lass die doch mal demonstrieren, das ist ja okay. Oder
nee, ich glaube überhaupt nicht, also das darf man auf keinen Fall ignorieren. Ich finde auch gut, dass es schon Gegenaktionen gibt. Ich finde auch, eigentlich muss man damit umgehen wie mit jedem anderen rechten Auflauf auch. Den versucht man zu unterbinden, ja, indem man sagt, und deshalb, also wenn es keine demokratische Auseinandersetzungsform mehr gibt, ja, dann ist es halt einfach eine politische Auseinandersetzung, die dann eben nicht im Diskurs ausgetragen wird, sondern wird gesagt, nee, wenn ihr uns absprecht, dass wir eine legitime Meinung haben, dann gehen wir mit euch genauso um und dann unterbinden wir, dass ihr auflaufen könnt.
Das heißt, da wird es auch Gegendemonstrationen geben und auch einen Protest an diesem Samstag?
Soweit ich weiß, gibt es in der Zwischenzeit eine Gegenanmeldung. Ich denke, es wird bei Protest bleiben. Ich finde, man muss sich auch erstmal angucken, wie viele Leute da kommen. Man muss sich angucken, was für Leute kommen und welche Forderungen im Vordergrund stehen. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Endgame-Forderungen und dieses ganze Montagsmahnwachen-Ding sich einfach erledigt hat und dass wir da einfach Pegida Erfurt erleben werden.
Oder Pegada oder wie? Oder
ja, naja, nee, aber es wird, dann ging es ja um Amerikanisierung, aber ich denke, es wird um dieses Thema gegen die Ausländer, also Islamisierung ist ja auch nur ein Codewort für gegen die Ausländer, ja, weil auch Pegida hat sich ja nicht gegründet, weil irgendein Anlass in Dresden wäre, wo irgendwelche Moslems irgendwas gemacht haben, sondern Pegida in Dresden wurde ins Leben gerufen, weil sich 300 Kurdinnen und Kurden in Solidarität mit der kurdischen Bewegung getroffen haben oder demonstriert haben und dort ging es um Kampf gegen Islamisten in Syrien. Also sozusagen die Demonstrationen von Kurdinnen und Kurden in Dresden gegen den ISIS-Terror in Nordsyrien, das war der Anlass für Pegida gegen Islamisierung auf die Straße zu gehen, weil das sind ja auch irgendwie Moslems. So wie
Kurden sind auch schon, okay.
Das stimmt ja nicht. Also das ist ja, also es gibt ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen bei Kurdinnen und Kurden. Es gibt auch eine ganze Reihe Kurdinnen und Kurden, die mit Religion nicht so viel am Hut haben. Und das interessiert die aber nicht. Das ist, die Islamisierung ist gerade die Chiffre für Ausländer raus, würde ich sagen. Und ich glaube, das wird dort dominanter sein und dann denke ich auch, wenn sich das durchsetzt und weniger dieses Amerikanisierung, werden wir da auch noch deutlich mehr Leute erleben, als wir jetzt an Facebook-Zusagen haben.
Wir werden das sehen am Samstag 14 Uhr auf dem Erfurter Hauptbahnhof und das werden wir weiter beobachten. Volker, ich würde dich bitten, häufiger mal vorbeizukommen und uns Dinge einzuordnen, zu erklären, denn es ist immer schwierig mit dem Überblick. Den zu behalten.
Also man blickt ja auch zunehmend wirklich nicht mehr durch, weil es passieren gerade eine ganze Reihe Sachen, neuer Sachen und vor allen Dingen auch auf dem rechten Milieu gibt es große Umbrüche, muss man einfach auch sehen. Da verändert sich einfach gerade ganz viel.
Das werden wir weiter verfolgen. Ich bedanke mich bei Volker Hing, Politikwissenschaftler. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag. Tschüss.